Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Adam Sobocinski, Feuilletonchef der Zeit. Guten Tag, Herr Sobocinski.
Ja, hallo.
Sind Sie in Osterlaune schon? Übermorgen ist Karfreitag.
Ja, ein bisschen schon, insofern, als dass man jetzt so ganz viele Dinge noch erledigt, die man lange Zeit irgendwie aufgeschoben hat. Man wird ja wahnsinnig schnell immer kurz vor Feiertagen, weil man sozusagen, man merkt dann auf einmal, dass man Dinge viel schneller fertig kriegen
was
kann.
Einfach, ja, was eine hatten Sie aufgeschoben?
Na, so Sachen, die so ein bisschen anfallen, so peinliches Zeug, so wie jetzt endlich mal den Balkon aufräumen, ein paar Blümchen kaufen und so.
Gestern haben wir gelernt, die Zierpflanze des Jahres sozusagen ist das Veilchen. Haben Sie Veilchen vor zu pflanzen?
Das denke ich nicht. Ich kenne mich auch nicht richtig gut aus. Ich kaufe die mehr so nach Farben und Gestalt und weiß gar nicht, wie sie heißen. Soll nur gut aussehen.
Verstehe. Lila, blassblau wäre ja nicht so schlecht bei den Veilchen.
Das hört sich sehr plausibel an. Ich bin kein Experte, aber ich stimme Ihnen zu.
Wir sprechen gleich über den Brand in Notre Dame und die Frage insbesondere, wie der französische Präsident, wie Emmanuel Macron, diesen Brand vielleicht politisch jetzt für sich nutzen kann. Wir sortieren gemeinsam den Tag. Adam Sobocinski von der Zeit. Notre Dame, die wunderschöne Kathedrale in Paris, ist ausgebrannt, aber die Struktur der Kathedrale ist stehen geblieben. Die Türme, die beiden großen Türme sind stehen geblieben. Die Orgel hat nach allem, was wir wissen, kein Löschwasser abgekriegt. Jetzt ist die Frage, inwieweit die Hitze die Orgel vielleicht in Mitleidenschaft gezogen hat. Es sind also insgesamt ein paar gute Nachrichten doch, die man vermelden kann. Aber insgesamt herrscht natürlich Trauer um das Gebäude. Und der französische Präsident Emmanuel Macron zeigt sich jetzt tatkräftig. Wir haben heute früh mit Margarete von Trotter gesprochen, Regisseurin, über die Bilder, die jetzt generiert wurden, die wir gesehen haben, gerade auch von Emmanuel Macron.
Bei seiner ersten Erklärung im Fernsehen hat man ihm schon seine Erschütterung angesehen. Und Sie erinnern sich vielleicht noch an diesen Marsch nach Charlie Hebdo von Franzosen mit Hollande an der Spitze und Angela Merkel neben ihm, die dann sich so an ihn gelehnt hat. Und das war auch ein Bild, was erschüttert hat, ja, weil man also eine echte Emotion gespürt hat. Und das hat man bei ihm auch bei seiner ersten Erklärung. Also ich hatte richtig Angst, dass er nicht weiterreden kann. Dass ihn die Rührung dann doch überwältigt, ja. Und das ist natürlich etwas, was sicher die Franzosen auch gemerkt haben.
Margarete von Trotter, heute früh im Deutschlandfunk in Köln. Herr Sobocinski, solche Bilder könnten die Nation doch wieder einen. Das vielleicht, sage ich jetzt mal, weit gedacht. Auch die Gelbwesten sagen, naja, der Macron, im Moment ist er doch auch einer von uns und wir sind auch ihm nah, denn wir trauern gemeinsam um dieses Gebäude, dieses Symbol in Paris, in der Mitte, im Herzen Frankreichs.
Ja, klar, natürlich. Die Frage ist, wie lange so etwas anhält. Für eine Weile ist das natürlich immer eine Nachricht, die andere Nachrichten bzw. andere Bestrebungen überhaupt, um auf sich aufmerksam zu machen, in den Hintergrund drängt. Das könnte man für ihn also auch als Hoffnung sozusagen gewissermaßen aussprechen oder das auch selbst hoffen. Nun ist die Kirche ja stehen geblieben doch überwiegt ja eher das Aufatmen, das wie wir ja wissen, hat es 15 oder 30 Minuten, stand es auf der Kippe, ob es nicht vollständig einstürzt. Ich meine, diese Vorstellung wäre natürlich ein ganz anderes Szenario gewesen, als das, was wir jetzt, erlebt haben. Und ob die Gelbwesten beispielsweise jetzt in ihren Forderungen, in ihrem Unmut nachlassen werden, das steht ja ganz in den Sternen, denn man darf ja eine Sache nicht vergessen. Es ist ja trotz allem, natürlich ist es ein Symbol Frankreichs, aber es ist natürlich auch ein Symbol von Paris. Und es gibt natürlich sozusagen gerade in der letzten Zeit hat ja gerade die Provinz gewissermaßen auf sich aufmerksam gemacht. Sehr destruktiv zum Teil auch radikalisiert von links wie rechts, was sozusagen dramatisch gewesen ist. Das heißt, ich glaube, dass das sozusagen nicht gleichgelagert ist, ja, weil der Unmut halt eben auf die Stadt selbst projiziert wird sehr häufig.
Okay, trotzdem glaube ich, dass es sein könnte, dass Notre Dame ein Symbol tatsächlich für die ganze Nation sein könnte, obwohl die Kirche in Paris steht und obwohl es stimmt, dass die Gelbwesten in der Provinz sehr aktiv waren und dass sie sehr viel Negatives auf Paris projiziert haben. Ich habe ein bisschen an Gerhard Schröder gedacht. Wie war das bei dem Elbe-Hochwasser? Ich glaube, es war 2001, als er da in Gummistiefeln gewartet ist. Und das hat ihm ja damals als Krisenkanzler wirklich Punkte gebracht, wie er sich da verhalten hat. Insofern habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, ob das nicht trotzdem, obwohl Sie es jetzt gerade so ein bisschen in Frage stellen, am Ende Macron zugutekommen könnte.
Das kann schon sein. Ich bin mir ja da auch nicht sicher. Ja, das ist ja jetzt nur eine Spekulation gewesen. Und es gibt ja manchmal so etwas Dialektisches, dass es sich dann auch schon ganz schnell wieder umkehren wird. Ich glaube, was für ein Überdruss, es könnte auch ein Überdruss entstanden sein, einfach an Zerstörung und an grundsätzlich an irgendetwas, was sozusagen auseinanderfliegt, weswegen man vielleicht auch jetzt schon nicht mehr toleriert. Und auch die meisten waren ja auch mittlerweile auch ganz stark gegen die gewalttätigen Ausschreitungen, die es gegeben hat. Bei Schröder, ja, der hat das natürlich als sehr gewiefter Medienkanzler natürlich vollständig ausgenutzt.
2002 war es.
2002 und hat davon auch ganz stark profitiert und auch deswegen auch sozusagen vermutlich war es auch wahlentscheidend damals gewesen. Das stimmt gewiss. Nur war es natürlich so, dass die Anzahl, also es waren ja weite Landstriche, die sozusagen betroffen gewesen sind, auch persönlich konnte man damit natürlich über viele Tage, Wochen und so weiter, auch medial, auch von den Bildern her natürlich immer weiter sozusagen das politisieren. Das wird natürlich bei Notre-Dame nicht der Fall sein, denn jetzt geht es sozusagen um mühselige Kleinstarbeit.
Ja, und die Tatsache, dass jetzt die Reichen, die ja bei den Gelbwesten auch nicht einen guten Ruf haben, sondern im Gegenteil sozusagen als die Schuldigen auch dastehen, die auch bekämpft werden müssen, dass die jetzt gesagt haben, wir spenden große Summen für den Wiederaufbau dieser Kathedrale. Wir engagieren uns also gemeinsam für unsere Werte letztendlich. Das steht ja dahinter. Meinen Sie, das hilft auch nicht?
Das weiß ich nicht so genau, bin mir nicht sicher. Denn es könnte ja genauso gut sein, für euer Symbol da und Touristenmagneten, ja, dafür habt ihr dann auf einmal Geld. Ne? Man könnte es genau umdrehen und sagen, man sieht ja, wie viel da offenbar sofort bereitgestellt werden kann. Aber wir können hier kaum unsere Miete bezahlen.
Und wir sind es nicht wert.
Ja, genau.
Ja, ja. Es war ja wirklich, wie soll ich sagen, ein erstaunliches Zusammentreffen der Termine. Denn Macron wollte ja an dem Abend, an dem der Brand ausbrach, eben im Fernsehen auftreten, um Zugeständnisse für die Gelbwesten zu formulieren. Es war der Tag des Endes dieser nationalen Debatte, die er über Monate geführt hatte. Und dann kam dieser Brand. Jetzt wird gar nicht mehr so viel darüber gesprochen, was denn eigentlich die Zugeständnisse sein sollten. Aber man liest in den französischen Medien, er will unter anderem die Elite-Schule ENA abschaffen, also diese Kaderschmiede, in der er selber auch gewesen ist und wo die französischen Beamten auf ihr Berufsleben vorbereitet werden. Er will Schulen und Krankenhäuser ohne Zustimmung der Bürgermeister nicht mehr schließen lassen. Also das soll nicht mehr stattfinden. Die Gelbwesten hat natürlich noch viel mehr, viel, viel weiterreichende Forderungen gestellt. Also insofern könnte es sein, dass es stimmt, was Sie sagen, dass diese Forderungen jetzt weitergestellt werden und dass da Macron doch noch mal sehr dezidiert darauf antworten muss.
Das könnte sein. Ich meine, die Strategie, die er gefahren ist, und vielleicht ist es ja auch ein Anliegen. Also man unterstellt ja Politikern immer ganz grundsätzlich, dass sie alles nur machen aus sozusagen gewissermaßen Imagegründen. Das spielt ja auch natürlich eine Rolle, denn es geht ja darum, gewählt zu werden, Macht zu haben und so weiter. Aber es ist ja nicht so, als hätte sich diese Regierung überhaupt nicht bewegt. Und dass man Forderungen immer weiter treiben kann, ist ja auch klar. Irgendwann gibt es dann halt sozusagen, am Ende läuft alles auf einen Kompromiss hinaus. So ist Demokratie.
Ich bin gespannt, ob dieser Spalt zwischen Präsident und Gelbwesten sich nicht doch ein bisschen zumindest verschmälert, ob der sich nicht doch ein bisschen überbrücken lässt jetzt durch das, was kommt im gemeinsamen Wiederaufbau der Kathedrale.
Wahrscheinlich haben Sie mich überzeugt.
Ja. Adam Sohoczynski von der Zeit, hier zu Gast in Studio 9. Notre Dame soll wieder aufgebaut werden. 700 Millionen Euro sind als Spendengelder schon zugesagt worden. Doch einer will kein Geld beisteuern und das ist der Papst. Der Vatikan hat praktische Wiederaufbauhilfe in Aussicht gestellt. Also Restauratoren könnten zum Beispiel helfen, die ja die vatikanischen Museen auch betreuen und die könnten ihre Fachkompetenz beisteuern. Hier zu Gast in dieser Stunde Adam Sohoczynski, Feuilleton-Chef der Zeit. Was sagen Sie dazu, dass der Vatikan kein Geld beisteuert? feiern will.
Finde ich interessant. Naja, immerhin, wenn er sozusagen ein paar Fachleute schickt, die können natürlich auch gebraucht werden. Warum er das nicht macht, würde ich ganz gerne natürlich erfahren. Gibt es da irgendeine Information? Weiß man das genau?
Nein, genau weiß ich es nicht. Aber der Papst hat dazu eben nichts gesagt. Und das wurde allgemein, sage ich mal, mit einem ja doch erstaunten Blick aufgenommen. Mhm. Die Kirche hat es ja insgesamt nicht so sehr leicht in diesen Tagen. Es gibt die Krise wegen der Missbrauchsskandale. Auch da könnte man fragen, naja, das wäre vielleicht jetzt ein Moment gewesen, um zu sagen, wir zeigen uns mal von unserer generösen Seite. Gut, sei mal dahingestellt. Greta Thunberg, die Klimaaktivistin, die Schwedin, ist heute bei der Generalaudienz in Rom dem Papst begegnet. Sie hat ihm die Hand schütteln dürfen. Vielleicht hilft das der Kirche, also Wojcicki, sich besser darzustellen, in einem besseren Lichte.
Naja, auf jeden Fall wird es versucht, ja. Mhm. Sie versuchen ja diese Situation. Erst einmal ist es ja so, dass es ja durchaus Berührungspunkte gibt, ja, zwischen Christentum, vor allen Dingen dann, wenn es um die Schöpfung geht, um die Bewahrung der Schöpfung. Ja, das ist natürlich ein christliches Urmotiv und dementsprechend ist das natürlich absolut miteinander zu verbinden. Insofern überrascht das natürlich überhaupt nicht. Ich fand es ein bisschen überreizt, also wenn der Berliner Bischof Heiner Koch etwa sagte, diese ganze Greta, ich erinnere ihn an ja, den biblischen Einzug Jesus in Jerusalem. Das ist mir dann doch etwas übel aufgestoßen, weil dann hat das so eine Grenzüberschreitung. Dann ist das so eine Instrumentalisierung auch von so einer jungen Frau in sozusagen kirchliche Metaphorik und in die christliche Heilsgeschichte. Das ist natürlich, natürlich abwegig.
Ja, gut, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich abwegig, aber als Vergleich fand ich das natürlich ganz klug gesetzt, weil es klar, dass man sich daran abarbeitet, an einem solchen Vergleich. Und er hat ja dann auch gesagt, also er will Greta nicht zu einem weiblichen Messias machen, sondern er möchte einfach daran erinnern, dass unsere Gesellschaft und auch die Kirche von Zeit zu Zeit echte Propheten braucht.
Ja, natürlich, ja klar. Und es ist ja auch so, dass solche Art Personalisierung, die ja auch häufig kritisiert wird und das klingt dann immer so zynisch, ich sehe das überhaupt nicht so skeptisch. Ich finde das eigentlich ganz sinnvoll und es ist ja auch, es zeigt sich dann ja auch, dass es auch eine ganz starke Mobilisierungskraft gibt, ja, die von so einer Person ausgehen kann. Also ich bin da überhaupt nicht kein Zyniker in dieser Hinsicht. Trotzdem ist es sozusagen, muss man auch ein bisschen schauen, dass es auch Vereinnahmungsstrategien gibt. Mhm. Und wenn die allzu durchsichtig sind, dann zuckt man dann auch ein bisschen mit der Schulter. Also man wird bestimmt nicht den Missbrauchsskandal, der ja nun etwas Riesiges ist, ja, in der katholischen Kirche und vor allen Dingen etwas riesig Schlimmes, wird man bestimmt nicht durch ein neues Framing sozusagen gewissermaßen ersetzen können. Ja, das wird nicht funktionieren.
Was würden Sie sich also erhoffen? Eigene Ideen zum Klimaschutz von Seiten des Vatikans?
Naja, es ist keine politische Partei. Ich finde, das ist nicht, das sollen Sie mal den Experten überlassen, das finde ich schon völlig in Ordnung. Ja? Aber dass Sie sich positionieren, im Sinne, dass es sozusagen eine ähnliche Zielsetzung gibt, das finde ich ja völlig legitim. Mir ging nur dieser eine Satz auf die Nerven.
Verstehe. Übermorgen Karfreitag, Tag des Todes, dann kommt Ostersonntag, Tag der Auferstehung. Einen Satz hätte ich gerne noch mit Ihnen gesprochen, Herr Sobocinski, über das Papier, was Josef Ratzinger, ehemals Papst Benedikt XVI., veröffentlicht hat, in dem er ja geschrieben hat, der Missbrauch in der Kirche sei nicht Schuld der Kirche, sondern Schuld einer moralisch verkommenen Welt. Was für ein Signal ist das?
Ja, das ist natürlich hilflos. Also wenn Sie sozusagen gewissermaßen das ganz konkrete Vorfälle und sozusagen dramatische Fehlentwicklung einer Institution, wenn Sie die sozusagen einordnen möchten in eine Unheilsgeschichte der Moderne, die sich falsch entwickelt hat, dann marginalisieren sie natürlich das Problem. Aber nicht nur das, sie sozusagen schieben die Verantwortung auf so etwas wie eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung und ein Unheilsgeschehen. Ja, also das kann man schon kritisieren. Ja.
Das kann man in der Tat kritisieren, das denke ich auch. Das tut auch Annegret Kramp-Karrenbauer, die gehört dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken ja an und die hat gesagt, es ist bei weitem nicht genug getan worden, damit sich das Versagen in Sachen sexuellem Missbrauch nicht wiederholt. Es ist schon erstaunlich, dass sozusagen in den allerobersten Ebenen der Kirche das im Grunde immer noch zum Beispiel wie jetzt von Ratzinger negiert wird, dass tatsächlich die Kirche bei sich selber gucken muss, was ist da schiefgelaufen.
Naja gut, nun spielt ja institutionell, wie wir ja alle wissen, Ratzinger nicht mehr die allerbedeutendste Rolle. Ja, das ist ja sozusagen etwas abgeklungen. Natürlich gibt es entsprechende Netzwerke, das weiß man ja auch in der katholischen Kirche, die nicht unbedingt alles ans Tageslicht bringen möchten. Und das ist ja natürlich völlig klar. Die katholische Kirche ist seit Ewigkeiten nicht dafür bekannt, sozusagen auf Transparenz zu setzen. Und es ist ein etwas schwieriger Weg, auf dem sie sich ganz offensichtlich befinden.
Kurz vor Ostern 2019 haben sie nicht unbedingt, machen sie nicht den Anschein, dass sie da einen Ausweg finden oder dass sie sich in Bestform zeigen würden.
Naja, es ist ja nicht so, als würden sie gar nichts tun. Also das stimmt ja nicht. Es gibt ja auch sozusagen jetzt ja schon alle möglichen Kommissionen. Es gibt natürlich auch Bistümer, die sehr energisch vorgehen. Also da würde man den Kräften, glaube ich, sehr Unrecht tun, die sich jetzt für doch starke Reformen einsetzen und für eine Aufklärung in der Sache. Also so weit würde ich nicht gehen, das ist natürlich viel zu generalisierend gesagt, aber es gibt natürlich da widerstreitende Interessen und auch Leute, die nicht auffliegen wollen und dementsprechend Verhinderungsstrategien. Das ist ja auch eine riesige Institution, ja? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Adam Sobutschinski vom Feuilleton der Zeit, zu Gast in Deutschlandfunk Kulturstudio 9. Hier zu Gast an meiner Seite von der Zeit, Adam Sobutschinski, Leiter des Feuilletons. Ihr Büro, Ihr Schreibtisch steht in Hamburg, Herr Sobutschinski. Sie sind jetzt hier in Berlin, Sie sind öfter in Berlin, Sie fahren öfter hin und her. Wären Sie froh, wenn die Fahrten in der Bahn günstiger wären, weil man nur 7% Mehrwertsteuer zahlen müsste?
Ja, vor allen Dingen dann, wenn ich sie selbst bezahlen müsste. Mhm. Aber wenn es keine Dienstreise ist.
Ja, weil Sie Dienstreisen machen.
Nein, das ist ja, aber klar, wenn es so, ich fahre ja auch Privatbahn, so ist es nicht, ja. Ich fahre jetzt nicht nur dienstlich irgendwo hin und finde natürlich ganz grundsätzlich, dass das eine ganz gute Idee ist, mit diesen 7%. Vor allen Dingen, wenn man das mit Flugreisen vergleicht, die ja steuerlich derart sozusagen privilegiert sind.
Ja. Wer hat diese Idee? Ursprünglich hatte diese Idee vor allem, hatten die Grünen sie. Jetzt hat sie Andreas Scheuer von der CSU, Bundesverkehrsminister, und er ist ja bisher nicht unbedingt als Klimaschützer aufgetreten, aber jetzt will er sich eben profilieren, will uns das Bahnfahren schmackhaft machen. 7% statt wie bisher 19% Mehrwertsteuer auf die Langstreckentickets bei der Bahn. Unser Hauptstadtkorrespondent Alex Krämer sagt, warum Andreas Scheuer das jetzt so fordert.
Bis zum Ende des Jahres soll ein Klimaschutzgesetz vorliegen. Der Verkehr hat bisher da sehr wenig geliefert, hinkt massiv hinterher im Vergleich zu anderen Bereichen. Er muss also Vorschläge liefern, wie er CO2 einsparen möchte. Und das ist für ihn eine Möglichkeit, die er da sieht. Und es ist auch eine Möglichkeit, die zwar Bahnfahrer entlasten, aber Autofahrer nicht belasten würde. Denn das möchte Andreas Scheuer auf jeden Fall vermeiden.
Also die Autofahrer sollen weiterfahren, aber eben da im Bahnverkehr sieht er jetzt eine Lösung.
Naja gut, also ich meine, wenn er ja das Bahnfahren verbilligen möchte, worauf es ja dann hinauslaufen würde, dann setzt er natürlich dem Auto etwas entgegen. Ja, also insofern ist das natürlich eine sinnvolle Angelegenheit.
Frage ist natürlich, was sagt der Finanzminister? Denn wenn die Mehrwertsteuer da reduziert wird, dann könnten Bahnfahrer im Fernverkehr um bis zu 400 Millionen Euro pro Jahr entlastet werden. Das fehlt natürlich dann nachher in der Staatskasse.
Ja, muss er woanders herholen, ne? Das wäre so vermutlich die Überlegung von
also
Herrn Scheuer.
Also bisher hat Herr Scholz, der Finanzminister, eher gesagt, wenn die Grünen diese Idee hatten, so ungefähr ist kaum möglich.
Naja, gut. Also dass es natürlich sozusagen gewissermaßen Ressortstreitigkeiten gibt, wie bestimmte Mittel aufgewendet werden, um bestimmte sozusagen sinnvolle Ziele sozusagen zu erreichen. Ich weiß schon, woraus Sie hinaus wollen. Natürlich, klar. Man könnte dann im Gegenzug das Auto stärker besteuern, um sozusagen vielleicht das Bahnfahren zu verbilligen. Das wäre sozusagen noch ein Schritt weiter in eine plausiblere Klimapolitik, ja.
Oder eben, wie Sie eingangs gesagt haben, den Flugverkehr.
Ja, das ist klar, sicher. Es gibt natürlich diese ökonomischen Aspekte. Da ich sozusagen viel mehr Bahn fahre, aus sozusagen Plausibilitätsgründen, ja, häufig, weil es naheliegender ist, bin ich natürlich jemand, der dann sich sagen würde, oh ja, gut, warum besteuert ihr nicht das Auto stärker? Ja, ist ja klar. Jeder hat da so seine eigenen Interessen. Aber es, was natürlich nicht geht, ist, dass das vor allen Dingen ist das Auto, dass das Zugfahren gegenüber dem Fliegen, ne, so wahnsinnig teuer gewesen ist über lange Zeit. Und da geht es zum Teil natürlich auch um Geschwindigkeit. Ich habe jetzt gelesen, das fand ich ganz interessant, diese Strecke zwischen Berlin und München beispielsweise, die sich so stark beschleunigt hat, dass die etwa ein Drittel der Fluggäste abgezogen hat. Ja, also es funktioniert schon.
Also 30% der Passagiere sind vom Flieger auf die Schiene umgestiegen. Ja, so klar. Hat das Herr Scheuer jetzt gesagt. Jetzt kann man sagen, 30% ist so viel nicht.
Naja, ein Drittel, ne?
Also ein Drittel mehr Geld. Sein, weil es sind ja nur noch 4 Stunden Berlin-München.
Ja klar, es geht noch mehr, natürlich.
Gut, aber erstmal ist das eine positive Bilanz.
Ja, klar.
Ja. Ja, Andreas Scheuer also sagt, wir kriegen das hin mit dem Klimaschutz, wenn Fahrfahrten der Bahn nur noch mit 7% Mehrwertsteuer besteuert werden. Ende Mai will Europa neu anfangen, dann stehen die Europawahlen an, die stehen bevor. Kennen Sie die Kandidaten, Herr Sobocinski, die von den Plakaten lächeln in Hamburg?
Naja, die Justizministerin kenne ich schon, Katharina Barley.
Für die SPD?
Ja, genau.
Andere?
Ja, vielleicht hier und da den einen. Aber natürlich, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, nämlich dass es nicht die allererste sozusagen gewissermaßen bundespolitische Liga ist, die sich sozusagen aufstellen lässt als Spitzenkandidaten. Mhm. Das kann schon sein. Das hängt natürlich auch mit den Entscheidungsbefugnissen zusammen, die immer noch ganz stark auf die Nationalstaaten hin positioniert sind und reduziert sind. Und damit hängt es natürlich zusammen.
Ja, also im Spiegel steht heute, dass Justizministerin Katharina Barley als Spitzenkandidatin eben der SPD aufgestellt für Europa, dass sie lieber Justizministerin geblieben wäre, dass sie gar nicht gerne im Vordergrund steht, dass sie nicht gerne führt. Das hätte sie selbst gesagt. Aber jetzt soll sie sozusagen für Europa streiten und die liberale Demokratie retten. Das wird da also ein bisschen in Zweifel gezogen, ob sie das kann, wenn sie da sagt, ich will nicht gerne führen, ich stehe nicht gerne im Vordergrund.
Ja, war das nicht ein bisschen sehr zugespitzt gewesen? Ich weiß es nicht so genau. Dafür, dass sie nicht führen möchte, hat sie ja immerhin
einen Justizministerin im Vordergrund.
Also, und vor allen Dingen, dass man es nicht, wenn sie sagt, dass man es nicht, dass sie vielleicht es ihr manchmal schwerfällt oder sie es nicht so gerne macht, heißt es ja nicht, dass sie es nicht gut macht. Mhm. Also insofern, das war eigentlich ein bisschen gemein, ja, glaube ich. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil sie doch eine sehr populäre Politikerin ist. Das muss man doch einfach sehen.
Immerhin ist sie tatsächlich, sie ist populär und sie ist wirklich bekannt. Also sie ist ein Gesicht, das man kennt, wenn man die Plakate sieht. Wer ist der zweite Mann hinter ihr? Das ist Udo Bullmann. Diesen Namen kennt man nicht, den Mann kennt man nicht. Er ist Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament. SPD-Europabeauftragter, kämpft leidenschaftlich gegen rechte Scharfmacher, steht in seinem Profil, wenn man es aufklickt im Internet, und für ein demokratisches und soziales Europa, das nachhaltig das Leben aller Menschen verbessert. Tja, also vielleicht ist es einfach unsere Bringschuld, die Arbeit der Kandidaten genau anzugucken und zu recherchieren.
Ja, wahrscheinlich.
Meinen Sie? Kann das von uns verlangt werden? Oder wäre es nicht doch besser, vielleicht doch noch ein paar Menschen eben aus dem bundesrepublikanischen Pool sozusagen aufzustellen, die wir gut kennen?
Naja, gut, man könnte natürlich auch genauso gut sagen, wir könnten noch etwas detaillierter über europapolitische Aspekte noch etwas debattieren und schauen. Denn wir schauen natürlich nur dann hin, wenn ein großer Gipfel stattfindet. Und das ist natürlich nicht die parlamentarische Arbeit. Wobei sich das schon auch verändert hat. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Ich glaube, dass wir viel stärker europäisch berichten und unser Blick viel stärker auf europäische Belange natürlich bezogen ist. Das hängt natürlich auch mit der Krisenanfälligkeit zusammen. Aber auch damit, dass es um mehr geht als um früher. Beispielsweise, dass ein Mitgliedsland ein großes austreten will wie Großbritannien, dass wir gemeinsam eine Schuldenkrise bewältigt haben müssen innerhalb von Europa, und bei anderen Sachen wie in der Flüchtlingskrise hat es nicht geklappt oder nicht so gut geklappt jedenfalls, was sozusagen bedauerlich ist. Aber es ist, glaube ich, schon überall angekommen, dass es dass sozusagen auf ganz viele Antworten nur europapolitisch gelöst werden können und nicht mehr national oder zumindest in der Verschränkung zwischen nationaler Politik und internationalen Bündnissen.
Also ich denke auch, das ist angekommen, und wenn man mal an einen profilierten SPD-Mann denkt, der das auch mit sozusagen in unsere Köpfe hineingebracht hat, dann ist das ja Martin Schulz.
Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass man sich innerhalb von Europa profilieren kann und dann erst zu einem Gesicht wird und dann sozusagen auf die bundespolitische politische Ebene auch dort auch reüssieren kann, auch wenn er da ja, sich mehr so ein bisschen als Pechvogel gezeigt hat.
Leider ja, ja, das ist wohl wahr. Aber insofern könnte man fragen, warum jetzt nicht für Europa Andrea Nahles oder doch nochmal Martin Schulz, Sigmar Gabriel, Kevin Kühnert?
Ja, warum nicht? Ich meine, die Sache ist ja relativ, relativ einfach, weil natürlich sozusagen die Bundestagswahl natürlich deutlich stärkere Entscheidungsbefugnisse auf den ersten Blick natürlich für diese Leute bringt, viel mehr Gestaltungsfreiheit und natürlich einen machtpolitischen Kampf. Und über diesen Weg, wenn man dann einmal an der Regierung ist, hat man natürlich in Europa auch dann wahnsinnig viel zu sagen und zu tun. Es ist ja nicht so, als könnte man das fein säuberlich trennen mit einem Käsemesser oder so, ja. Also da wäre ich nicht so skeptisch. Ich glaube, dass die europapolitische Perspektive der allermeisten doch sehr groß ist. Natürlich ist der Wahlkampf vielleicht ein bisschen hier und da etwas unbeholfen, weil das dann immer, wie es auch immer gesagt wird, wahnsinnig kompliziert ist. Ich lese auf den Plakaten beispielsweise von der SPD, Europa ist die Antwort. Das ist so halb geglückt, finde ich, weil man sich immer fragt, aber was ist denn jetzt genau die Frage?
Naja, da würde man wahrscheinlich sagen, auf die europäischen Probleme. Aber ich will noch mal einmal die CDU-CSU ins Spiel bringen. Da ist ja der Spitzenmann CSU-Vize Manfred Weber, Spitzenmann für CDU und CSU. Man hat sich auf den gemeinsamen Kandidaten geeinigt. Das ist natürlich ganz gut, denn ihn kennt man und man weiß auch, er steht für Europa.
Ja, klar. Das ist natürlich auch gerade für die Union natürlich elementar wichtig, die sich ja immer als europäische Partei und Parteienbündnis verstanden hat und dementsprechend auch natürlich immer es für sie enorm wichtig ist, um anzuzeigen, dass sie sich definitiv nicht nur um sozusagen nationale Belange kümmert. Das ist ja völlig klar.
Adam Sobuczynski, hier zu Gast in Studio 9 in dieser Mittagsstunde. Und Sie haben eine Rezension geschrieben in der Neuen Zeit, Herr Sobuczynski, über Bret Easton Ellis, den amerikanischen Autor, der 1991 bekannt wurde mit American Psycho. Er war im Grunde eine Ikone des Kulturmilieus in den USA in den 90ern, um 2010 dann auch, korrigieren Sie mich, aber so habe ich das gelesen. Und jetzt kommt eben sein neues Buch raus, Weiß heißt das. Wird dieses Buch so viel Wirbel machen wie American Psycho?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Das ist ja ein ganz interessantes Phänomen, dieser Bret Easton Ellis. Der war sozusagen, der hatte einen irrsinnigen Skandalerfolg gehabt, 1991, weil American Psycho, das ist so ein Buch, das... ja, wie soll man sagen, das geht um so einen Banker, der ein Doppelleben führt, nämlich als Serienkiller. Das ist wahnsinnig brutal. Ja.
Prostituiertenmörder.
Schlachtet Prostituierten ab und ist sozusagen auch sonst, geht es immer um Tatwerkzeug. Das ist fast schon könnte man sagen, so war dann auch die berühmte Verfilmung dann auch später um 2000 fast schon eine Satire. Man weiß auch nicht, ob es nur eine Fantasie ist, aber auf jeden Fall wurde sozusagen diese Brutalität, die dargestellt worden ist, aber auch, weil Drogen vorkamen, damals war man ja auch noch deutlich sensibler in mancher Hinsicht, auch was künstlerische Darstellung anbetrifft. Jedenfalls wurde das Buch, stand das in Deutschland sogar auf dem Index für ein paar Jahre, allerdings nachdem es schon längst veröffentlicht worden war, also das ist sozusagen ein bisschen eine Quatschaktion gewesen, das wurde sozusagen sehr, sehr kritisiert, aber er galt dann sehr, sehr schnell als jemand, der cool ist gewissermaßen, als jemand, der doch etwas Beachtliches geschaffen hat, nämlich so eine neue, unterkühlte Sprache. Ganz, ganz viele junge männliche Autoren vor allen Dingen haben sich den zum Vorbild genommen. Also so jemand wie Benjamin von Stuckrad-Barre beispielsweise. Aber alles das, was man dann später so Popliteratur nannte, der zählt letztlich zu den Begründern des Popkulturellen.
Also aber es gab ja doch auch absolut Kritiker, also vor allem auch Frauen, die haben gesagt, das ist frauenverachtend, das ist als jugendgefährdend tatsächlich auch eingestuft worden. Wäre das jetzt heute anders?
Ja, vermutlich.
Warum?
Und das fand ich interessant, natürlich, ja, dass das damals, es gab Kritik, aber insgesamt die Kritikerschar hat das doch irgendwie als spießig und miefig empfunden, im Großen und Ganzen, dass es so eine Kritik an einem Kunstwerk gab. Und heute wäre das anders. Ich bin mir sehr sicher, dass man, naja, literarische Werke würde man immer noch sagen, es ist Literatur, ja, soweit würde man definitiv noch gehen, aber man hätte doch viel stärker, glaube ich, würde man etwas sensibler draufschauen. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft insgesamt sensibler geworden ist. Auch gerade das akademisch-kulturelle Milieu ist sensibler geworden und würde sagen, warum ergötzt er sich eigentlich an so einer, ja, und man würde viel stärker diesen Aspekt auch größer machen.
Und wie sehen Sie das? Ich hatte nämlich, als ich Ihre Rezension gelesen habe, den Eindruck, dass Sie eigentlich ein bisschen sagen, also Sie schreiben, wir würden uns in einem affektiven Umbau der Gesellschaft befinden. Und da haben risikoaffine, tabubrechende Künstler keine Chance mehr. Würden Sie also sagen, wir sind zu sensibel geworden?
Ich habe es gar nicht erst einmal gewertet, weil natürlich komme ich aus einer sozusagen Generation noch. Also ich bin in den frühen 90er Jahren in die Uni gekommen. Da war es so, da waren die Kommunikationscodes vielleicht noch nicht ganz so vorsichtig. Man achtete noch nicht so stark darauf, könnte ich jemanden verletzen, wenn ich spreche, beispielsweise. Mhm. Das ist etwas Neues. Das heißt, muss natürlich sozusagen gewissermaßen sehen, da verändert sich etwas. Ja, und man kann nicht einfach sozusagen darauf beharren, weil man einmal gewohnt war, sozusagen zu plaudern, wie man einfach will und Leute vielleicht auch zu verletzen. Die 90er Jahre waren zum Teil auch so eine Zeit, wo noch ein Bundeskanzler sagen konnte, Familienpolitik und all diese Gedöns und sonst irgendetwas. Das hat man dann kritisiert, aber letztlich fand man das natürlich auch herrlich, ja, herrlich, tabubrechend, wunderbar und sowas. Und diese Zeiten haben sich halt eben geändert. Und das interessiert mich, dieser Wandel interessiert mich tatsächlich. Und mich hat nicht interessiert, wie findest du das jetzt irgendwie erst einmal, sondern ich finde, bevor man auch irgendetwas bewertet, sollte man sich erst einmal beruhigen und das Ganze analysieren, weil es wird auch viel zu schnell von Tugendwächtern und was weiß ich gesprochen. Das ist man manchmal auch voreilig.
Das Buch selber, schreiben Sie, ist so ein bisschen jammerig. Also Herr Ellis hat dann über die Jahre sehr viel getwittert, sehr viel in der Nacht getwittert und das kommt jetzt auch in dem Buch, soweit ich das verstehe, wieder vor und er ist so ein bisschen, ja, wehleidig fast. Das haben Sie ihm aber schon übel genommen, oder?
Naja, ich fand es vor allem, ich habe übel genommen, nehme niemandem so viel übel. Ich fand es ein interessantes Phänomen, weil jemand einfach ganz offensichtlich gleich geblieben ist und sich wundert, dass die Gesellschaft um ihn herum anders geworden ist. Er ist ja sozusagen sehr robust. Ich würde nicht sagen, dass er beispielsweise ein Trump-Anhänger ist. Das sagt er, das ist er nicht. Aber er findet beispielsweise so viele Dramatisierungen, die es gibt, die findet er völlig übertrieben. Sozusagen, also man sollte sich nicht jahrelang schocken, dass nun mal Trump jetzt an der Macht ist, der hat halt die Wahl gewonnen und viel besser wäre es, wenn ein Gegenkandidat aufgestellt wird oder er kritisiert sozusagen unsere überempfindliche Gesellschaft, die es Künstlern zum Teil ein bisschen schwer macht, also auch so etwas wie eine MeToo-Kultur, obwohl er selbst zu einer Minderheit gehört, nämlich er ist schwul, aber trotzdem findet er sozusagen, wir lebten in einer neurotischen Gesellschaft und dadurch, dass er so etwas twitterte, war er natürlich ganz schnell unten durch und ist das jetzt auch und dieses Buch ist so etwas, könnte man sagen, dieses Weißbuch ist so etwas wie ein Erklärungsversuch. Also warum komme ich eigentlich nicht mehr gut an bei den Leuten? Das interessiert ihn. Und er versucht es zu erklären, indem er zum Gegenangriff übergeht. Und dieser Gegenangriff läuft darauf hinaus, dass er darüber jammert, dass zu viel gejammert wird. Und das ist natürlich ein bisschen zirkelschlusshaft. Ja, genau. Ja. Aber als Phänomen ist das natürlich interessant.
Ja. Also Weiß, so heißt das Buch, über das Adam Sobocinski in der Neuen Zeit schreibt, von Bret Easton Ellis. Family of the Year mit Hero. Das ist ein Song darüber, dass jemand kein Held sein will, kein großer Mann sein will. Das hat uns jetzt Adam Sobocinski und mich zu dem Gedanken gebracht, dass ja Bret Easton Ellis, dessen neues Buch Sie beschreiben in der Zeit, Herr Sobocinski, dass er auch kein Held sein will. Oder vielleicht eigentlich doch, oder?
Ein Held möchte er sein, er möchte auf jeden Fall kein Opfer sein. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Würden Sie uns das Buch ans Herz legen? Das habe ich eigentlich eben vergessen zu fragen. Sollen wir es lesen? Weiß?
Ich finde es nicht so gut, aber ich habe es super gerne gelesen.
Das ist interessant.
Ja, das gibt es manchmal. Also ja.
Okay, dann gucken wir mal, ob wir das sozusagen in unsere Regale aufnehmen. Vielen Dank, dass Sie in dieser Stunde hier waren und den Tag mit mir sortiert haben.
War mir eine große Freude. Danke auch.